Es ist Mittwoch, der 30. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder mit mir redet. Das letzte Mal ist schon wieder viel zu lange her. Dabei hat sie doch so viel zu sagen und mit mir so viel zu spekulieren und so viel zu wissen. Sie, ich nicht. Sie ist Chefkorrespondentin der Zeit. Das befähigt sie doch. Guten Morgen, Tina Hildebrandt.
Morgen, Micky.
Was interessiert dich brennender? Das Ergebnis des Spiels Niederlande gegen Deutschland oder dass Marco Schreil zurück bei Deutschland sucht den Superstar ist als Moderator?
Also ich glaube, wenn du mich jetzt so ganz aus dem Zusammenhang gefragt hättest, hätte ich nicht mal gewusst, wer Marco Schreil ist. Also beides ist mir ehrlich gesagt sehr fern. Ich habe es ja mehr mit den Vierbeinern als mit den zweibeinigen Sportlern. Also wir können eigentlich ein bisschen über Pferde reden.
Pferde, um Gottes Willen.
Neue Hörergruppen erschließen.
Ja. Über was sollte ich da Bescheid wissen?
Also du weißt ja, die Reiterwelt erregt sich über die Frage, ob man Pferde barren darf. Also denen so eine Stange vor die Füße hauen, damit sie dann vielleicht ein bisschen höher springen. Also darüber könnten wir reden oder so. Das ist ein ganz heißes Thema im Moment im Reitwesen.
Hat Will Smith...
Chris Rock gebarrt. Ne?
Gebarrt?
Genau. Du, das heißt... Tuschierverbot.
Ja, also, bitte.
Der hat gegen das Tuschierverbot ganz eindeutig verstoßen, würde ich sagen. Kann man festhalten.
Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Zunächst einmal kommen wir vom Superstar zum Superzar.
Die Schlagzeile des Tages.
Kiew will Sicherheitssystem. Russland kündigt weniger Angriffe auf Kiew an. Das berichtet NTV. Russland hat sich nach eigenen Angaben entschieden, die Militäraktivitäten rund um Kiew und Tscherniw drastisch zu reduzieren. Das sagt ein Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums nach Gesprächen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern in der Türkei. Die Delegation beider Länder hatten zuvor rund 4 Stunden lang verhandelt, wie der türkische Staatssender TRT berichtete. Weniger Angriffe auf Kiew. Ist es so ein bisschen Krieg nur? So ein bisschen wie ein bisschen schwanger? Weniger Angriffe auf Kiew? Da würde man doch als Otto-Normal-Pazifist sagen, dann lass es doch einfach gleich komplett sein.
Na, ich glaube, über weniger Angriffe würde sich schon jeder freuen, der da in Kiew oder einer der anderen Städte sitzt. Aber das Problem ist, dass alle nicht so richtig sicher sind, was davon zu halten ist. Also ob das jetzt wirklich ein Zeichen eines Rückzugs ist oder eines Einlenkens oder ob es eben doch eher darum geht, die Truppen umzuformieren und dann eine neue Offensive möglicherweise zu starten. Das war ja immer mal angenommen worden, dass das im April vielleicht kommt.
Ja.
Also alle, mit denen man so sprechen kann, scheinen sehr, sehr skeptisch zu sein, obwohl die Tatsache, dass dieses Treffen überhaupt stattgefunden hat, das wird auch schon als positiv gesehen, denn das hat ja längere Zeit, hat es das gar nicht gegeben. Da gab es nur Videoschalten und das jetzt war ein physisches Treffen, wie wir alle wissen. Hat das ja immer noch andere Wirkungen in der Regel.
Ja, das ist wahr. Was physische Treffen teilweise noch für Folgen haben können, da möchte ich gleich noch kurz drauf kommen. Man zeigt sich ja zumindest von ukrainischer und russischer Seite diesmal doch überraschend positiv gestimmt. Man will da doch einen guten Schritt weitergekommen sein. Währenddessen sagt man natürlich in Großbritannien, in den USA auch, ja, Putin solle an seinen Taten gemessen werden und nicht an seinen Worten. Deshalb jetzt begegnen wir dem Ganzen natürlich mit der gebotenen Skepsis. Trotzdem wird gerade zitiert, die Ukraine habe nach eigenen Angaben ein neues System für Sicherheitsgarantien vorgeschlagen. Dabei werde die Türkei als einer der möglichen Hauptgaranten gesehen, teilt die ukrainische Delegation mit. Zu weiteren Ländern, die der Ukraine Sicherheitsgarantien geben könnten, könnten Israel, Polen und Kanada gehören. Zitat, wir wollen einen internationalen Mechanismus zu Sicherheitsgarantien, bei dem die Garantenstaaten sich entsprechend des Artikels 5 der NATO und sogar in einer noch härteren Form verhalten. Halten würden, also so eine Art Sub-NATO oder was soll das dann sein?
Ja, genau. Jemand anders hat vorhin gesagt, NATO-Light, aber das ist auch so ein bisschen das Problem. Also im Grunde ist die Idee, das Beste aus dem NATO-Vertrag zu bekommen, nämlich diese gegenseitige Beistandspflicht. Deutschland soll übrigens auch bei diesen Garantiemächten möglicherweise dabei sein. Und das kann man sich aber ja im Grunde schwer vorstellen, denn jetzt wird ja gerade diese Flugverbotszone, die Ukraine sich so dringend wünscht, die machen wir nicht, weil es heißt, damit wäre eine direkte Kriegsverwicklung wäre dann im Gange und dass man jetzt sozusagen durch so eine NATO-Light-Variante sich dann doch wieder in so eine Situation begibt, das kann sich, glaube ich, im Moment keiner so richtig vorstellen. Da sollen ja auch Mächte dann dabei sein, wie zum Beispiel China. Man kann sich auch schwer vorstellen, dass China dann gegen seinen doch halbwegs verpartnerten Staat Russland aktiv werden würde. Also das scheint mir irgendwie noch eine relativ wackelige Sache zu sein.
Schon. Wir halten trotzdem mal fest, man nähert sich signifikant an.
Man redet immerhin. Du hast ja vorhin gesagt, die Worte von Putin, man soll ihn an seinen Taten messen und nicht an seinen Worten. Bisher hat es ja noch nicht mal Worte von ihm gegeben. Das ist ja einer der Fortschritte, die jetzt da sich manche, die manche daraus versuchen abzulesen, dass es möglicherweise überhaupt mal direkte Gespräche zwischen Zelensky und Putin geben könnte.
Genau. Und dann ist aber ein unheilvoller Vorbote für solche persönlichen Kontakte. Das, was ja auch passiert sein soll, angeblich, denn das Wall Street Journal, Bellingcat, der Guardian, die haben am Montag etwas gemeldet, was ich gerne nochmal aufnehmen würde, dass es nämlich Anfang März so gewesen sein soll, dass es nach Gesprächen in Kiew so war, dass der russische Oligarch Roman Abramowitsch, der dabei war, sowie zwei Mitglieder des ukrainischen Verhandlungsteams laut Medienberichten auffällige Vergiftungssymptome gezeigt hätten. Hautablösungen soll es gewesen sein und unter anderem Abramowitsch war zwischenzeitlich erblindet, also er konnte quasi die russischen Verbrecher vor ihm nicht mehr sehen, da ging es nicht mal wie weiten Teilen der SPD. Was ist denn davon zu halten?
Ich glaube, das ist wieder so eine von diesen Räuberpistolen, wo in Wirklichkeit keiner weiß, was davon zu halten ist. Wir haben ja immer Putin an diesem irren Tisch gesehen und einer der Gründe ist ja, also dass er unheimliche Angst hat vor Corona, aber auch vor anderen Anschlägen aller Art. Man kann ja sagen, der Mann kennt sich damit aus, er weiß, wovon er spricht und wie man mit Kontaktgift und anderem operiert. Also auszuschließen ist es nicht, aber ich glaube, sogar von Abramowitschs Seite ist das im Prinzip dann doch relativ dementiert worden wieder.
Ja. Wir wollen jetzt einfach mal darauf vertrauen, dass die Russen seriöse Verhandlungspartner sind, die sowas nie machen würden.
Auf keinen Fall.
Blattgold.
Russlands Rubeldrohung. EU bereitet sich auf Gaslieferstopp vor. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wenn Russland von Freitag an nur noch Rubel für Gas akzeptiert, droht der Lieferstopp. Die EU-Kommission ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, ihre nationalen Notfallpläne bereitzuhalten, sieht sich aber ansonsten vorbereitet. Zitat: Wir bereiten uns ja seit Monaten auf diesen Fall vor, sagt ein hoher EU-Beamter. Der Versuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die EU mit seiner Forderung zu spalten, sei gescheitert. Das ist ja immer noch mein Lieblingszitat der letzten Tage. Es klang wie so ein schlechter Spaghetti-Western. Scholz zahlt nicht in Rubel. Das hat mir einfach extrem gut gefallen, der Satz. Und jetzt ist es dann womöglich soweit. Die EU sagt, das kannst du mal schön vergessen. Und Putin müsste seiner Drohung ja nun Taten folgen lassen und sagen, ja, dann drehe ich euch den Gashahn zu. Und wir, der Westen, müssen uns jetzt dann darauf vorbereiten. Hm. Die Frage ist halt nur, sind wir es?
Also offensichtlich versucht die Regierung schon seit längerem. Wir haben auf jeden Fall Glück, dass jetzt Frühling ist und dann auch der Sommer kommt, sodass man also jetzt erstmal über die Runden kommt ab Herbst.
Ist Putin wie Corona, wenn es wärmer wird?
Wie Corona. Wobei ja, es gibt leider keine Impfung dagegen, das ist das Problem. Kein Fall für Professor Lauterbach. Nee, also Sommer wäre noch in Ordnung. Ab Herbst wird es dann schwierig. Und es gibt da jetzt diese Flüssiggas-Terminals, die da gebaut werden sollen, damit wir demnächst das gute Fracking-Gas aus Amerika, das Flüssiggas, importieren können. Aber die müssen ja erst gebaut werden und das dauert so 2-3 Jährchen. Und ab 2024 hat Habeck gerade verlautbaren lassen aus seinem Ministerium, da könnten wir unabhängig sein vom Gas. Aber das sind ja noch 2 Jahre.
Ist ja noch ein bisschen was hin. Ne? Du, und dann ist ja auch schon wieder Trump. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau.
Was mich immer, was mich immer etwas irritiert, sind diese unterschiedlichen Botschaften. Also die Lesart ist ja, wenn Putin uns den Gashahn zudreht, dann sind wir vorbereitet darauf. Auf anderer Seite heißt es, wir können aber unsererseits nicht Putin sagen, lass gut sein, wir wollen es nicht mehr, weil das würde uns empfindlich treffen. Wo ist denn da jetzt mein Rezeptionsfehler in der ganzen Angelegenheit?
Naja, ich glaube, also empfindlich treffen würde uns das ja auf alle Fälle, aber die Frage ist ja, ob das verursacht wird durch deine eigene Regierung, dann wird die Regierung nämlich als nächstes empfindlich vom Volkszorn getroffen oder ob das jetzt ein Präsident im Kriegszustand macht, von dem man nicht viel Gutes zu erwarten hat und wo man es eben nicht verhindern kann. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Und man verschafft sich im Moment einfach Zeit. Ne? Also als das angefangen hat mit diesem Krieg in der Ukraine, da, vorher schon, da hat die Regierung mal eilig angefangen zu prüfen, wie viel Gas wir eigentlich haben und brauchen. Und das Irre war, keiner wusste das. Mhm. Also die mussten im Prinzip erstmal so eine Art Kassengassturz machen. Und das dauert natürlich. Und darum geht es auch. Es geht einfach darum, ein bisschen Zeit zu gewinnen.
Geht es nicht auch ein bisschen um die Maßnahmen? Da sind wir wieder. Also die Corona-Parallelen drängen sich in gewisser Hinsicht auf. Geht es nicht auch ein bisschen um die Maßnahmenakzeptanz seitens der Bevölkerung? Also wir erinnern uns, der Krieg geht mittlerweile 5 Wochen. Am Anfang war die Bevölkerung sehr erregt, große Hilfsbereitschaft, emotionalisiert. Jetzt habe ich langsam das Gefühl, wir sind in der endemischen Phase angekommen, was den Schrecken des Krieges angeht. Er ist da, aber wir lernen langsam damit zu leben. Und wenn die Bundesregierung jetzt von sich aus sagen würde, so, wir verzichten jetzt auf Öl und Gas, auf Russland, aber die Emotionalisierung ist gar nicht mehr da, so bleibt am Ende eigentlich nur noch der Bürger und die Bürgerin, die sagen, ja, was ist das denn jetzt hier? Der Sprit ist so teuer und es ist kalt, und auf der anderen Seite fehlt aber die Emotion dazu, warum wir das eigentlich gemacht haben und aus den richtigen Gründen.
Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe den Eindruck, dass die Emotionen immer noch wahnsinnig präsent sind. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin auch immer noch wirklich den Tränen nah, wenn ich diese Berichte sehe. Und es gibt ja auch wirklich viele Leute, die privat Flüchtlinge aufgenommen haben und auch weiterhin natürlich an deren Schicksal Anteil nehmen und von denen hören, was die Familien machen, die da zurückgeblieben sind in Odessa oder in anderen Städten. Also ich glaube, dass da schon die Akzeptanz da ist. Es gibt auch Umfragen dazu, dass die Bevölkerung das unterstützen würde. Ja. Es gibt ja so einen Talk, die Regierung hat Angst vor der Bevölkerung. Ich glaube, in dem Fall ist das nicht so. Also das, es war bei Corona, da war das so. Da hat man, glaube ich, gedacht, eigentlich, um das Ding zu stoppen, müssten wir bestimmte Sachen machen. Aber das trauen wir uns nicht. Und hier habe ich eher das Gefühl, dass die Regierung schon wirklich ein bisschen besser umreißt, was es denn heißt. Ja. Ne? Also da haben ja am Anfang so ein paar kernige ältere Herren gesagt, dann wird halt mal gefroren für die Ukraine oder so. Ja. Und damit ist es halt echt nicht getan. Und das weiß natürlich die Regierung schon. Sondern geht es echt dann um Arbeitsplätze. Da geht es nicht um 2 Grad weniger im Wohnzimmer. Und da habe ich eher so ein bisschen den Eindruck, dass die, ja, dass sie da doch in dem Fall die Sache ein bisschen längerfristig sehen.
Und dann gibt es ja noch ganz andere Effekte. Ne? Also jetzt interessieren die Menschen sich zunehmend für Heißluftfritteusen. Das habe ich jetzt mitbekommen, weil jetzt die ersten Kölner Lokale sagen, also Pommes sind aus, weil das teure Frittenfett, das Öl ist also kaum noch lieferbar. Und
aber
jetzt,
man kann doch Rapsöl nehmen. Das verstehe ich gar nicht. Man muss doch gar nicht Maiskeimöl.
Ich verstehe das auch alles nicht.
Erdnussöl.
Ich bin aber auch alles andere als ein talentierter und häufig praktizierender Koch. Ich habe schon die Tage überlegt, ich kaufe mir jetzt einfach mehrere Dosen Thunfisch und benutze einfach das Sonnenblumenöl, was da drin ist. Den Fisch, den kannst du ja dann, weiß ich nicht,
lecker.
Hast du eine Katze?
Lecker Fischfritten.
Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Die unbequeme Meinung.
Joe Bidens gefährliche Versprecher, wird der Präsident senil? Das fragt die Berliner Zeitung. Erst sagte er US-Soldaten, dass sie bald in der Ukraine sein werden. Dann forderte er Putins Absetzung. Seine Berater haben Mühe, den Schaden zu begrenzen. Klar, wir erinnern uns an den Satz von Joe Biden vor ein paar Tagen, übersetzt: Gott verdammt, dieser Mann kann nicht Präsident bleiben. Da war natürlich nicht nur der Kreml in Aufruhr und hat gesagt, na bitte, jetzt spricht's endlich mal jemand aus, die USA wollen den Regime-Change in Russland, und das will nicht nur Putin nicht, sondern das werden auch viele Russen und Russinnen als Einmischung des Westens begreifen, zumal die USA ja auch eine gewisse Historie haben, was das Ein- und Aussetzen von Staatschefs angeht. Aber dann gibt es einen Satz, den ich auch interessant fand, und zwar war es wohl so, dass Joe Biden amerikanische Soldaten des 82. Luftlanderegiments besucht haben, die im Rahmen der NATO-Rotation in Polen stationiert sind. Und dann sagte er erstmal, hat das ukrainische Volk gelobt, wie mutig die seien, wie viel Rückgrat die haben, auch die Zivilisten. Und dann sagte er dort den Satz, und ihr werdet es sehen, wenn ihr dort seid. Und das ist natürlich eine etwas... Ja, so eine Information.
Ein bisschen verstörend, ne?
Ja, ein bisschen, oder?
Andererseits verwechselt er auch manchmal die Ukraine und den Iran. Ja. Aber weißt du, ich finde das echt ein bisschen quatschig. Also ich bin echt so, man kommt sich jetzt immer so staatstragend vor. Das ist eigentlich ganz schrecklich als Journalist. Aber Ich finde, man kann echt super froh sein, dass Joe Biden da ist. Er hat wirklich weitaus mehr richtig als falsch gemacht. Und ich finde, das ist auch immer so eine Selbstzerknirschung, dass jetzt alle irgendwie über Joe Biden herfallen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Putin deswegen den Krieg beendet oder schlimmer macht, weil Joe Biden irgendwie so einen Satz sagt. Natürlich stürzen die sich da drauf, ist ja klar, das wird ausgeschlachtet. Ja,
Rechtfertigung ist
aber
gut,
dass,
ne?
Das nur wirklich einen entscheidenden Einfluss auf diesen Verlauf nimmt. Und umgekehrt muss man ja mal sagen, also die Amerikaner, der ganze Westen darf immer beschimpft werden als verbrecherische Clique, die irgendwie das Schwulsein irgendwie in die osteuropäischen Länder importieren. Das darf man alles sagen, aber dann den Mann, der da wirklich einmarschiert ist, einen Kriegsverbrecher nennen, das darf man nicht. Also ich finde, das ist echt ein bisschen Quatsch. Um einen großen alten Oligarchen zu zitieren, da muss man doch mal die Kirche im Dorf lassen.
Oh Gott, okay. Dann wollen wir das einfach mal so, wollen wir das einfach mal so hinnehmen.
Das hat mich überrascht.
Fast alle Corona-Regeln fallen. Söder verkündet Freedom Day. Freistaat verzichtet auf Hotspot-Regelung. Das zitiert nicht nur die TZ. Im Rahmen einer neuen Verordnung soll ab dem 3. bis zum 30. April die Basisschutzverordnung gelten. Dies beinhalte vor allem Empfehlungen an die Bevölkerung. Empfehlungen, ne? Dick unterstrichen. Darunter falle etwa der Mindestabstand und das Tragen einer Maske in Innenräumen. Like, wer es noch kennt. Eine Maskenpflicht FFP2 gelte dennoch weiterhin verpflichtend im ÖPNV sowie in Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen wie etwa Altersheim, Pflegeeinrichtungen oder Arztpraxen. Testpflicht in Schulen und Kitas, die bleibe. Ja, Freedom Day in Bayern ist natürlich für mich als alten Söderianer jetzt auch wieder etwas überraschend. Was ist das für ein Move, dass der ehemalige Leader des Teams Vorsicht jetzt den Freedom Day verkündet? Ist das ein Taktieren, um der Ampelregierung einen mitzugeben?
Nein,
oder hatte
kann
man
mir
in Bayern
Söder gar nicht vorstellen, Micky. Das,
nein.
Das sieht ihm gar nicht ähnlich.
Hochspekulativ von mir. Dann muss es was anderes sein. Dann sind ihm die schönen manikürten Hände gebunden. Oder was ist es jetzt?
Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht ein Einflug von Verwirrung, weil wenn man so oft hin und her springt zwischen Team Vorsicht, was war nochmal das andere? Team Vorsicht, Team Lockerung, Team
Blindflug,
Freiheit.
Team Freiheit, Vorsicht,
genau,
schauen Sie.
Also, ja. Genau, also vielleicht hat er einfach auch den Überblick verloren. Aber ich finde es ja interessant, wenn jetzt die Maskenpflicht fällt, dann wird es ja wirklich eine Frage der persönlichen Einschätzung.
Kommt jetzt das fürchterliche Wort Eigenverantwortung? Um Gott,
ja, was sollst du denn zum Beispiel machen, wenn du da im Supermarkt stehst und musst die Maske nicht mehr anziehen? Ziehst du die an?
Ich werde natürlich selbstverständlich mit einer FFP2-Maske in den Supermarkt gehen und als rückgratloser Lurch, der ich bin, werde ich natürlich in dem Moment, wo keiner mehr sie trägt, sie natürlich aus reinem Gruppendruck natürlich sofort von mir reißen. Völlig klar.
Schnell in den nächsten Einkaufswagen werfen.
Ja, ne, ich fand eine interessante Beobachtung, die Niki, liebe Grüße an meine Frau und ich, gemacht haben, als wir letztes Jahr war es, glaube ich, oder vorletztes, ich weiß nicht mehr, in Amsterdam waren. Da galt in Deutschland die Maskenpflicht, die ja nun gut und richtig war, Klammer auf, und ist, Klammer zu. Und wir waren dann in so ein, zwei Geschäften, wo niemand eine Maske trug. Na, und jetzt rate mal, wer relativ bald seine Maske auch abgenommen hatte.
Ja, ihr wart die anderen Deutschen, ne? Wir waren auch in Holland und das ging mir ganz genauso. Ich habe auch erst nach einer Weile gemerkt, oder warum die Leute einen so angucken. Mhm. Fand ich auch erstaunlich, weil das doch ein sehr vergleichbares Land war. Aber dafür standen da überall diese Spender mit diesen Hand. Ja. Also das haben die super, super ernst genommen. Ne?
Ja, das ist auch interessant, weil Drosten hat ja zuletzt, ich glaube, es war bei Logo oder so, ja auch nochmal mit relativ großer Verwunderung zur Kenntnis gegeben, dass das mit dem Desinfizieren der Hände, vor allen Dingen die Dinger, die jetzt in jedem Laden stehen, jetzt so ein Riesenmove auch nicht ist und jetzt nicht so wahnsinnig viel bringt, weil sich halt Corona dann doch in erster Linie über die Luft überträgt, was ja NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann immerhin ja dann auch schon vor 2 Monaten mitbekommen hatte. Und das befreit wahrscheinlich jetzt auch viele Männer von diesem fürchterlichen Zwang, nach dem Pinkeln die Hände zu waschen, die jetzt auch sagen, das ist der Freedom Day, der jetzt in der gekachelten Abteilung jetzt stattfindet. Also manches wird dann auch...
Ja, es war nicht alles schlecht, ne?
Es war nicht alles... Ja, also ich finde es erstaunlich einfach. Ja, gerade Bayern als Musterland, da hätte man doch was. Also da bin ich einfach bitter enttäuscht.
Naja, was ich total unlogisch finde, ist in den Schulen, dass man die Tests beibehält und die Masken nicht. Also man würde eigentlich denken, umgekehrt wäre es irgendwie eher logisch, oder?
Ja, also um da jetzt auch mal der Mimik auch mal irgendwie so ein bisschen die Hand zu reichen. Für Kinder, gerade Kinder, die in den ersten, zweiten Klassen sind, ist Mimik und das Ausformen und das Lesen der Mimik vielleicht dann doch nochmal eine wichtigere Aufgabe als für uns Erwachsene. Von daher gibt es kluge Menschen, die sagen, naja, so ganz doof ist das mit der mit dem Fallen der Maskenpflicht in Schulklassen schon nicht, weil die halt eben noch nicht so ganz ausgebacken sind, was das Lesen des Gesichts der anderen angeht.
Der jüngere Mensch kann sich's auch leisten, ne? Also noch ohne Maske rumzulaufen. Allerdings war. Es hat sich herausgestellt, dass viele Leute offenbar Menschen mit Masken attraktiver finden, was ich interessant finde. Also die problematischen Dinge im Gesicht spielen sich dann offensichtlich doch eher im unteren Drittel ab. Ne?
Die Maske sollte aber blau sein. Es sollte eine blaue Maske sein.
Ah, okay.
Ja, ja. Das gilt es zu berücksichtigen. Es steigert die Chancen enorm. Ja. Das ist übrigens vielleicht so eine Art Style-Tipp. Das hätte ich jetzt eigentlich von Drosten und Zizek erwartet, wenn sie so versuchen, langsam überzugehen vom reinen Corona-Podcast in so eine Art Lifestyle-Podcast. Denn sie hören ja auf.
Ja.
Also
ja.
Vielleicht ist die Pandemie auch damit beendet, im Grunde genommen. Mit der Meldung, Drosten und Zizek beenden ihren Podcast, weil es einfach bei 300.000 Neuinfektionen nichts mehr zu erzählen gibt. Aber auch das ist vielleicht ein Beleg für die Endemie.
Das Schlimme und Deprimierende ist ja, ich glaube, die machen jetzt nicht die, also nicht Drosten und Zizek, aber der NDR macht jetzt stattdessen so einen sicherheitspolitischen Podcast. Ne?
Und der läuft aber auch direkt wieder wie verrückt. Ne? Das geht sofort ineinander über. Also Krise ist irgendwie immer.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Zwei Männer haben heute Geburtstag. MC Hammer wird 60. Und der deutsche MC Hammer, Jürgen Fliegel, wird 75. Welcher der beiden bibelfesten Performer bedeutet dir mehr?
Also, dass ich beide Namen kenne, outet mich ja allein schon als Kind der 80er oder so. Ne? Also, die sind ja eben schon ein bisschen älter.
Ja.
Boah, ja, ich weiß es nicht. Also zu Pfarrer Flieger hat man irgendwie noch nie getanzt. Beide haben ja diesen ja. religiösen Spleen. Ne?
Ja.
Bei Flieger, das war doch der damals irgendwie Ärger bekommen hat, weil er gesagt hat, der Gangster da oben. Ne?
Ja.
Und er meinte, damals wussten alle noch, er meinte Gott. Also heute wäre man gar nicht mehr so sicher, ob er irgendwie
ob er eine Etage
Kardinal
tiefer Wölki geguckt hat.
Meint ja. oder den Papst.
Es könnte
oder
jeder
so.
Sein.
Genau, ja. Es könnte ja. jeder überhalb von Pastor Flieger selbst sein. Ich freue mich, dass er noch lebt.
Also, das ist richtig. Ja. Er hat zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal irgendwie so eine Art gesegnetes Wasser verkauft für, glaube ich, 15 D-Mark oder Euro oder so.
Echt?
Ja, es gibt einen sehr, sehr amüsanten Text, den Benjamin von Stuckrad-Barre mal über Fliege geschrieben hat, ein Porträt über Jürgen Fliege. Er hat wohl 2 oder 3 Tage sogar bei Fliege gewohnt.
Ja, großartig, das kenne ich gar nicht. Ich bin großer Stuckrad-Barre-Fan. Liebe seine Reportagen, aber den, also das muss ich mir direkt besorgen.
Ja.
Wo ist der Fliegetext? Wo kriegt man den? In welchem Buch? Der
Fliegetext ist, ich glaube, in dem Buch, es geht mir nicht gut, ich muss mich mal hinlegen. Ich hoffe, ich habe den.
Ja.
Wenn das jetzt falsch ist, dann weiß ich, kriege ich wütende WhatsApp. Das ist jetzt schon völlig klar. Aber ich glaube, es war da. Da hat nämlich Stuckrad-Barre mal in so einer Art Abseite bei Jürgen Fliege gewohnt mit so einem kleinen Röhrenfernseher und hat aber dann auch ein nicht so schmeichelhaftes Porträt über Jürgen Fliege geschrieben. Aber ich fürchte, ein ehrliches Porträt über Jürgen Fliege kann auch nicht besonders
schmeichelhaft ausfallen. Kann man nicht lesen. Zu meinen absoluten All-Time-Favorites gehört ja Karl Lauterbach bei Stuckrad-Barre in der Sendung. Ist so großartig. Ich gucke mir das immer wieder an, weil das so herrlich ist. Ich versuche das auch immer zu promoten. Ich möchte, dass viele Leute sich das angucken, weil es so wahnsinnig lustig ist.
Ja.
Das war noch in den Anfängen von Lauterbach. Man hat sofort sein komödiantisches Talent erkannt. Er hat vor laufender Kamera Stuckrad-Barre untersucht und dann, glaube ich, aus Versehen seine Versichertenkarte in Brand gesetzt.
Schön. Es gibt ja jetzt eine Art Revanche. Denn Stuckrad-Barre wiederum war ja nun gerade zu Gast im Karl-Lauterbach-Porträt, das Markus Feldenkirchen von Karl Lauterbach erstellt hat in der Sendung Konfrontation. Kann man sich natürlich noch.
Ja, das muss ich ja unbedingt.
Ja,
sehen.
Das ist toll. Das ist super. Das gibt es natürlich in der ARD-Mediathek immer noch zu schauen. Lief am Montagabend und man sieht dann unter anderem halt eben Karl Lauterbach, der mit Markus Feldenkirchen essen geht beim Italiener und natürlich mehrfach darauf also hinweist, dass es also ohne Satz, also senza sale, also ganz wichtig, ich hätte gerne. Aber dann sagt er, aber senza Sassale, also ganz und spielt unter anderem mit Wallraff Tischtennis und Stuckrad-Barre geht mit Feldenkirchen durch den Park und erzählt über Karl Lauterbach unter anderem, dass er als Person eigentlich immer randständig war und jetzt in die Mitte gerückt wurde und was das dann, um mal Markus Lanz zu imitieren, mit ihm macht.
Und was das mit der Mitte macht, ne?
Was ist denn da schiefgelaufen?
Ich möchte kurz daran erinnern, dass heute vor 30 Jahren das Schweigen der Lämmer 5 Oscars gewonnen hat. Das war noch zu der Zeit, als die Psychopathen nur auf der Leinwand zu sehen waren bei den Oscars und nicht plötzlich da auf irgendwelche Performer zugestürmt sind. Little did we know, Kino.de meldet, Will Smith entschuldigt sich bei Chris Rock. Oscars erwägen Ausschluss des King Richard Stars. Ja, ich denke, wir alle haben es wohl am Rande mitbekommen, dass es über die Oscars endlich mal wieder was zu erzählen gab. Dummerweise eigentlich wenig über die Preisträger und Preisträgerinnen, was auch gut gewesen wäre. So Jane Campion beispielsweise, 3. Oscar für eine weibliche Regisseurin, eigentlich auch eine relativ magere Ausbeute. Questlove hat einen Oscar bekommen, der Musiker. Und dann war da aber halt eben Chris Rock, der einen etwas verunglückten Witz gemacht hat über die Glatze der von Alopezie betroffenen Jada Pinkett. Und erst lachte Will Smith mit, vielleicht ganz Hollywood-mäßig. Dann weiß ich nicht, was am Tisch von Familie Pinkett Smith passiert ist, denn da plötzlich stürmte Will Smith auf die Bühne und pflasterte Chris Rock ein. Und dann fragte man sich so ein bisschen, wen hat er denn eigentlich dargestellt? Den Vater der Williams-Schwestern oder wollte er Kanye West imitieren? Man weiß es nicht genau. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ja, man dachte auf alle Fälle, dass das nicht echt ist eigentlich, oder? Also man dachte doch erstmal, das ist so ein Teil dieser Show, die ja da immer machen.
Also Lupita Nyong'o hat auf jeden Fall auch so geguckt, als wüsste sie nicht genau, ist das jetzt eine Performance, genau. Oder ist das nicht auch vielleicht einer der Gründe, warum so wenige Leute im Saal das Richtige nicht getan haben, nämlich darauf zu reagieren und zu sagen, sag mal, Alter, hast du sie noch alle? Oder auch Security, die ja in jedem anderen Falle ja wohl gekommen wäre. Das hoffe ich zumindest.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich fand es sowieso erstaunlich. Es sind ja anscheinend, also ich habe das jetzt nicht in die letzte Verästelung verfolgt, aber es fanden ja, er hat ja auch viel Zuspruch bekommen. Ne? Das finde ich eigentlich erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass die allermeisten sagen, der spinnt doch.
Ja.
Auch aus Frauensicht finde ich es ja immer total komisch, weil Frau Smith war ja selber da und sie hätte ja, wenn sie gefunden hätte, dass der irgendwie eine Ohrfeige verdient, hätte sie es ja auch selber machen können. Also ich finde, es hat auch immer sowas unangemessen Patriarchales, wenn Männer sowas machen. Also finde ich ganz
merkwürdig. Ja, so habe ich es auch
gemacht. Ja, aber das hat, trotzdem hat es vielen gefallen. Also,
das ist ja übrigens etwas, was in der Wahrnehmung von Comedians und Satirikern und Stand-Upern ja häufig ist. Also man lacht gerne und dann sagt, Satire darf alles, bis natürlich ein Gag kommt, der einem selber nicht gefällt, dann sagt man, nö, dafür darf der ruhig einen in die Schnauze kriegen. Das ist ein relativ seltsames Kunstverständnis, dass der Gag jetzt nicht besonders gut war. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen, weil es ja irgendwie auch mal ein bisschen darum geht, dass man sagt, mach Gags auf Kosten dessen, was Leute tun, nicht auf Kosten dessen, was sie sind, weil sie für diese Glatze kann sie nichts. Und ein Glatzenwitz ist ja jetzt auch nicht gerade, ist ja jetzt nicht das Filetstück in der humoristischen Auslage. Trotzdem, genau das, was du sagst, es hat so was unangenehm Patriarchalisches, auch diese Entschuldigungen immer im Sinne von, ich wollte meine Familie verteidigen und so.
Ich finde es auch sehr so merkwürdig, schade eigentlich. Also eigentlich möchte man ja immer, dass die Leute dann auch sympathisch sind, die man so gut findet. Ich finde es immer schade, wenn Leute, die man so toll findet, wenn die dann so unsympathisch sind.
Ja, und so dumm auch letzten Endes, ne?
Ja, und man kann ja eigentlich auch nicht von einem Affekt sprechen, oder? Ich meine, man muss sich ja schon da erstmal hinbewegen. Es ist ja nicht so die berühmte Hand, die ausrutscht. Also da ist schon der ganze Typ ausgerutscht, ne, auf dem Weg dahin.
Das ist allerdings wahr. Ja, ist auch interessant, ne? Also diese Geschichte geht ja ein bisschen zurück. Also es gibt schon so eine kleine Fehde zwischen Jada Pinkett Smith und Chris Rock, weil damals vor 5 Jahren oder so gab es ja diesen Hashtag Oscars so white. Und Jada Pinkett Smith hatte damals die Oscars boykottiert, weil sie halt einfach zu weiß waren. Und dann hatte Chris Rock sich drüber lustig gemacht nach dem Motto, du kannst nur etwas boykottieren, zu dem du überhaupt eingeladen warst. Mhm. So. Und das geht wohl so ein bisschen zurück und jetzt wieder dieser Gag. Und dann, wie gesagt, ich weiß nicht, was an diesem Tisch passiert ist, aber Will Smith hat vorher über diesen Gag noch gelacht, sei es aus Höflichkeit oder weil er
aber
ihn genuin lustig fand.
Aber umso blöder ist es doch auch für die Schwarzen, weil das stimmt ja, es ist ja wirklich nicht doll, dass da so wenig schwarze Künstler dann auch sind und ausgezeichnet werden und dass nur ausgerechnet da 2 auf der Bühne stehen und die jetzt also ausgerechnet sich da ohrfeigen müssen, hat, glaube ich, der Sache der Schwarzen dann irgendwie auch keinen Riesengefallen getan.
Ja, auch das kommt dazu. Ich weiß gar nicht, ob das da so diskutiert wird. Auf jeden Fall kann es sein, dass Will Smith, er wird höchstwahrscheinlich nicht seinen Oscar wieder abgeben müssen, was ich auch seltsam fände, weil es wird ja die schauspielerische Leistung beurteilt und nichts anderes. Warum soll er den Oscar wieder abgeben? Aber es kann sein, dass er nicht mehr Teil der Oscar Academy ist, zumindest für eine ganze Weile. Und da ja nun wirklich er vermutlich der einzige Nicht-Weiße unter 70 in der Oscar Academy ist, ist nämlich einzahlend auf das, was du gerade gesagt hast, dass das natürlich auch jetzt nicht besonders vorteilhaft. Was übrigens auch ein bisschen absurd ist, mit Coda hat ja ein Film über einen Gehörlosen einen Oscar bekommen. Das ist ja noch lange kein Grund, jetzt jemandem einen Preis zu geben, der einem das Trommelfell kaputt haut. Als jetzt eine besondere Leistung. Also es ist alles... Tina, ich sag's ganz klar, also bei Will Smiths Aggression, da muss sich doch auch der Westen vielleicht die Frage stellen, was wir falsch gemacht haben.
Was haben wir falsch gemacht? Ja, wirklich.
Was haben wir falsch gemacht,
oder? Warum haben wir ihn so provoziert?
Ganz weit vorne.
Meet Bags, Kawasaki's rideable robot goat, das meldet Cycleworld. This goat prances or lets you ride, showing Kawi's focus on humanoid development. Ja, das wird ja jetzt immer interessanter. Also es gibt ja Firmen wie Boston Dynamics, die diesen Roboterhund erfunden haben. Unter anderem hat ja selbst Herbert Reul jetzt mittlerweile seine eigene, der ihm die, keine Ahnung, Westfalenpost bringt oder so. Und das wird ja immer abenteuerlicher. Also Roboter, die besondere Fähigkeiten haben, die tanzen können. Und jetzt gibt es halt eben von Kawasaki gibt es eine Art Robo-Ziegenbock. So, jetzt haben wir ja nun schon festgestellt, dass du des Reitens mächtig und auch sehr daran interessiert bist. Also wie lange dauert es, bis du dir vielleicht für den Vorgarten eine Robo-Ziege kaufst?
So eine Ziege, mit der man dann Dressur reiten kann oder sowas.
Ja.
Ja, also ja, finde ich interessant. Muss ich mal überlegen, irgendwie, was so eine Ziege kann.
Also ich bin der festen Überzeugung, in Köln, ja, da wo ja alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, also geistig etwas herausgefordert sind.
An der Geist haben. Mhm.
Ja, also wenn Lukas Podolski vielleicht so ein Robo-Geißbock-Verleih aufmacht in Köln, dann ist aber nun wirklich die Hölle los. Also das ist.
Aber weißt du, was mich geschockt hat, der Dom, der Dom, der soll ja aus dem Wappen raus von Köln.
Was?
Ne? Ja, weil der ältlich und nicht mehr, der hat keine moderne Anmutung und so weiter, habe ich heute gelesen,
also
stand in dem Streiflicht der Süddeutschen, Liebelein, so ist es.
Ja.
Oh, aber da könnte man vielleicht dann so eine Robo-Ziege stattdessen dahin tun. Das ist natürlich, also das ist der Gipfel der Modernität, die wahrscheinlich in Köln schlechterdings vorstellbar ist.
Also das wollte ich gerade sagen. Also wenn Köln nur wirklich an einer Sache echt kein Interesse hat, dann an Modernität und Zukunftsgewandtheit.
Ja, aber dass jetzt der Dom gedisst wird.
Ja.
Mich hat das immer so begeistert beim Express, beim Kölner Express, wo ich ja auch mal gearbeitet habe.
Ja.
Da gab es die Zuständigkeit Dom. Ist das nicht super?
Echt, wirklich?
Ja, finde ich großartig.
Wie geil ist das denn?
Was machen Sie denn? Ja, ich mache Dom.
Dom? Ja, da will aber jetzt momentan auch keiner mehr machen, weil die Vorgänge im Dom ist ja nun wirklich...
die sind auch ganz schlimm.
Ja, das ist jetzt im Bereich Kriminalität und Sitte angesiedelt. Und ich sag's mal so, bevor wir uns jetzt hier wirklich also für alle Zeiten es mit dem Rheinland verscherzen, lassen wir es vielleicht für heute dabei bewenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und weil ich ja weiß, dass du dieses Ergebnis also noch unbedingt wissen möchtest,
ja,
also Deutschland hat in Holland 1-1 gespielt. Ich hoffe, das beruhigt dich.
Ja, Gott, jetzt kann ich heute Abend dann beruhigt schlafen gehen.
Wunderbar.
Danke.
Haben wir das auch geklärt. Liebe Tina, ich danke dir ganz herzlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst.
Ja, unbedingt. Sehr gerne.
Und im besten Falle ja vielleicht schon zu Friedenszeiten. Ne? Man soll ja...
Ja, das wäre toll.
Oder?
Das wäre toll.
Ja, wollen die Hoffnung nicht aufgeben.
Nee,
also,
das
Tina,
stimmt. Mach's gut.
Mach's gut. Bis
Ciao.
Denn. Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!